NDR Info. Echo des Tages.
Mit Verena Gonsch und diesen Themen. Verwirrung um PRISM. Bundesregierung bringt zweites Spähprogramm ins Spiel. Der Fall Snowden. Ex-Geheimdienstmitarbeiter kann offenbar bald den Moskauer Flughafen verlassen. Werwolf-Kommando. Bundesweite Razzien gegen weitere rechtsextreme Gruppierung. Zitterpartie in Griechenland. Parlament stimmt am Abend über Massenentlassungen ab. Der ADAC-Raststätten-Test. Vereinzelt noch Hygienemängel. Und im Sport, der Halbzeitstand im Frauen-EM-Spiel Deutschland-Norwegen und die Anklage gegen Formel-1-Chef Ecclestone. PRISM scheint ein gängiger Name für Spähprogramme zu sein. Das wurde heute im Innenausschuss des Bundestages deutlich. Die Bild-Zeitung hatte heute berichtet, PRISM sei dem Bundesnachrichtendienst schon seit 2011 bekannt gewesen. Nein, konterte der BND pikiert. Es gebe noch ein weiteres Spähprogramm gleichen Namens. Wie das sein kann und welche Erkenntnisse der Innenausschuss durch die Aussage von Innenminister Friedrich heute noch gewonnen hat, dazu mehr von Dietmar Riemer.
Die Aufregung über das von Bild heute zitierte PRISM-Programm der Amerikaner legte sich nach der Sitzung des Innenausschusses etwas, nachdem bekannt wurde, dass es sich dabei nicht um jenes PRISM handele, das der US-Geheimdienst NSA nutzt, um die deutschen Kommunikationssysteme zu überwachen, sondern so sei es tatsächlich, erläuterte Regierungssprecher Seibert heute Mittag.
Der BND informiert, dass es sich dabei um ein NATO-ISAF-Programm handelt, nicht identisch mit dem PRISM-Programm der NSA. Es ist auch nicht geheim eingestuft. Wir verstehen das also so. Diese neue Erkenntnis betrifft offensichtlich den Schutz der Soldaten im afghanischen Einsatzgebiet. Sie betrifft nicht das Thema, nämlich der angeblich flächendeckenden Abschöpfung von Kommunikationsdaten deutscher Staatsbürger.
Soweit die Auflösung einer offensichtlichen Begriffsverwirrung durch die Bundesregierung. Innenminister Friedrich legte zum Thema PRISM-Programm der NSA im Übrigen im Anschluss an die Sitzung des Bundestagsinnenausschusses mit einer Erklärung nach.
Es handelt sich dabei nicht um eine flächendeckende Speicherung von Kommunikationsinhalten, wie in der Presse vielfach behauptet wird, sondern um ein gezieltes Durchsuchen nach Begriffen, die mit Terrorismus, mit organisierter Kriminalität und Verbreitung von Massenvernichtungsmitteln zusammenhängen.
Und von dem der BND nichts gewusst habe, ergänzte dessen Präsident Schindler. Ansonsten heute nicht viel Neues beim Innenausschuss des Bundestages. Die Opposition ist weiter unzufrieden mit dem Informationsstand, der ihr durch den Innenminister verabreicht wird, und findet deshalb, sagt SPD-Abgeordneter Hartmann,
der Bundesnachrichtendienst, um den es in der Hauptsache geht, der ist bekanntlich im Kanzleramt angesiedelt. Und im Kanzleramt trägt Herr Pofalla die Verantwortung und am Schluss auch die Kanzlerin. Herrn Friedrich davor zu schicken, ist fast etwas unfair.
Der grüne Innenexperte Wieland warf der Bundesregierung, insbesondere jedoch dem BND, eine Art von Doppelmoral im Umgang mit den Geheimdiensterkenntnissen der Amerikaner vor.
Ich bleibe dabei. Einerseits empört man sich, andererseits nimmt man die Früchte des verbotenen Baumes sehr gerne in Kauf. Wir selber machen mit dem Bundesnachrichtendienst ja sowas wie PRISM für Arme. Das wurde von Herrn Schindler auch ohne weiteres so zugegeben.
Und im Übrigen sei die Bundesregierung wohl nicht ganz unzufrieden darüber, dass sich die Amerikaner mit der Aufklärung der Überwachungsaffäre Zeit nehmen wollen, um so heil durch den Wahlkampf zu kommen. Der Vorsitzende des Bundestagsinnenausschusses Bosbach, CDU, hingegen ist vor allem vom Nutzen der NSA-Erkenntnisse für Deutschland überzeugt.
Die Erkenntnisse, die gewonnen wurden, um Anschlagsplanungen frühzeitig zu erkennen und zu verhindern, stammen aus dem Programm PRISM.
Für August kündigten die Oppositionsabgeordneten weitere Sitzungen des Innenausschusses und des Parlamentarischen Kontrollgremiums an, womöglich sogar mit Vorladung der Kanzlerin.
Russlands Präsident Putin hat nochmal betont, die Beziehungen zu den USA sind wichtiger als ein Ex-Geheimdienstmitarbeiter, auch wenn der Edward Snowden heißt. Trotzdem hält Russland an dem Asylangebot fest. Und Edward Snowden hat wohl realistische Chancen, den Transitbereich des Moskauer Flughafens in absehbarer Zeit zu verlassen. Aus Moskau, Stefan Lag.
Dies hält zumindest Anwalt Kutscherena für möglich, der den Amerikaner bei dessen Asylantrag unterstützt hat. Innerhalb von 7 Tagen nach Eingang seines Asylantrags könne Snowden die Bestätigung erhalten, dass seine Dokumente akzeptiert worden seien. Mit solchen Papieren habe der 30-jährige Amerikaner dann die Möglichkeit, die Transitzone des Flughafens Scheremetjewo zu verlassen und sich frei in Russland zu bewegen. Allerdings könnte es insgesamt bis zu 3 Monate dauern, bis die russischen Behörden Snowdens Asylantrag geprüft hätten und über die Gewährung von Asyl entscheiden würden, so Kucherena weiter. Snowden will nach Worten des Anwaltes bis zur endgültigen Klärung in Russland bleiben. Der US-Geheimdienstexperte mache sich allerdings große Sorgen darüber, was mit ihm passiere, wenn ihm kein vorübergehendes Asyl in Russland gewährt würde. Laut Anwalt Kucherena schließt es Snowden nicht aus, in einem solchen Fall die russische Staatsbürgerschaft zu beantragen. Snowden hat die von Russlands Präsident Putin gestellte Bedingung akzeptiert, alle Aktivitäten einzustellen, die das russisch-amerikanische Verhältnis belasten könnten. Putin wiederum ist anscheinend bemüht, die durch den Fall Snowden entstandenen Wogen zu glätten. Die russisch-amerikanischen Beziehungen seien viel wichtiger als das Gezänk von Geheimdiensten, so Putin gegenüber russischen Agenturen. Gleichzeitig machte er aber auch klar, dass Russland der amerikanischen Forderung, Snowden auszuliefern, nicht nachkommen werde. Sein Land werde sich nicht so verhalten wie andere Staaten. Die russische Außenpolitik sei unabhängig, Russland sei ein unabhängiges Land. Im Übrigen habe man eigene Vorstellungen davon, wie sich die russisch-amerikanischen Beziehungen entwickeln sollten. Putins Sprecher Peskow hatte betont, die Entscheidung darüber, ob Snowden in Russland Asyl erhalte, treffe allein die Migrationsbehörde. Dennoch gehen Beobachter davon aus, dass in diesem brisanten Fall nichts ohne die Einwilligung des russischen Präsidenten geschieht.
Wie belastet ist das russisch-amerikanische Verhältnis durch den Fall Snowden? Ulrike Römer kommentiert.
2,5 handgeschriebene Zeilen. Länger ist Edward Snowdens Bitte um vorübergehendes Asyl nicht. Und doch genug, um die amerikanisch-russischen Beziehungen weiter zu belasten. Snowden hat sich wie ein ungebetener Gast im ohnehin schwierigen Verhältnis der beiden Supermächte eingenistet. Da sitzt er nun auf dem Moskauer Flughafen und macht den Präsidenten dies und jenseits des Atlantiks das Leben schwer. Und man wird den Eindruck nicht los, dass die beiden gar keine Lust haben, den Fall zu einer Belastungsprobe zu machen. Russlands Präsident Putin betont, er habe den Whistleblower nicht eingeladen und im Übrigen seien bilaterale Beziehungen wichtiger als Gezänk zwischen Geheimdiensten. Und US-Präsident Obama? Er sagt überraschend oft nichts zum Thema und wenn, dann erklärt er, er wolle die Beziehungen zu Russland nicht vom Schicksal eines Mannes abhängig machen. Allerdings, Obama steht innenpolitisch unter Druck. Er kann nicht nichts tun. Die Amerikaner halten Edward Snowden nach seiner heimlichen Flucht ins Ausland mehrheitlich für einen Verräter und wollen ihn vor einem heimischen Gericht sehen. Die US-Geheimdienste fürchten öffentlichkeitswirksam, die nationale Sicherheit sei in Gefahr, wenn Snowdens Daten in die falschen Hände geraten. Und aus den Reihen der Konservativen kam heute der Vorschlag, nächstes Jahr die Olympischen Spiele in Russland zu boykottieren. Bei den Republikanern fühlt man sich offenkundig an die frostigen Zeiten des Kalten Krieges erinnert und an den Boykott der Sommerspiele in Moskau 1980. Aber so schlicht schwarz-weiß sind die amerikanisch-russischen Beziehungen eben nicht mehr. Es gab Zeiten, da hätte Moskau einen Informanten wie Snowden mit offenen Armen empfangen. Diesmal gibt es bestenfalls ein Schulterzucken. Und die Tatsache, dass Snowden lediglich vorübergehendes, nicht politisches Asyl beantragt hat, ist sicherlich ein Hinweis darauf, dass ihm aus dem Kreml eher der Wind ins Gesicht weht. Daraus nun zu schließen, um das Verhältnis zwischen Russland und Amerika stünde es trotz Snowden gar nicht schlecht, wäre allerdings falsch. Die Belastungsproben liegen nur woanders. In Syrien zum Beispiel. Seit US-Präsident Obama verkündet hat, durch den Gebrauch von Chemiewaffen habe Präsident Assad eine rote Linie überschritten und seit er deshalb Waffenlieferungen an syrische Rebellen in Aussicht gestellt hat, haben sich im amerikanisch-russischen Verhältnis bei diesem Thema die Fronten hoffnungslos verhärtet. Auch die Tatsache, dass Obama mit Werf die Verhandlungen über ein transatlantisches Freihandelsabkommen vorantreibt, sorgt in Moskau für Missfallen. Russland fühlt sich ausgesperrt. Umso bedeutsamer ist da die Nachricht, dass der amerikanische Präsident heute hat wissen lassen, er werde im September zum G20-Gipfel nach Russland reisen. Und wenn es dann noch nötig sein sollte, finden Obama und Putin sicherlich Gelegenheit, über den ungebetenen Gast zu sprechen.
Sie hören das Echo des Tages auf NDR Info und WDR 5. Es ist 18.39 Uhr. Werwolf, so nennt sich offenbar eine neue rechtsterroristische Gruppe, der das Bundeskriminalamt heute mit Razzien auf die Spur kommen wollte. Es gab Durchsuchungen in der Schweiz, den Niederlanden und in Deutschland, darunter auch in Norddeutschland. Holger Schmidt mit Einzelheiten.
Es handelt sich um eine Gruppe von 6 Männern. Am Morgen wurden die Wohnungen von 3 Beschuldigten in Norddeutschland durchsucht, unter anderem in Hannover und im Großraum Hamburg. Weitere Durchsuchungen fanden in Mecklenburg-Vorpommern und gegen einen Beschuldigten im niederländischen Den Haag statt. In der Schweiz richtete sich die Aktion gegen zwei weitere Männer, die in schweizerischen Gefängnissen sitzen, einer von ihnen in Luzern. Dabei handelt es sich um die zentrale Figur der Ermittlungen, den 25-jährigen Schweizer Neonazi Sebastian N. Er ist in der deutschsprachigen Neonazi-Szene als ausgesprochen gewaltbereit bekannt. Im Mai 2012 soll er in der Schweiz einen Mann niedergeschossen haben. Kurz nach der Tat wurde er unter spektakulären Umständen in Hamburg festgenommen. Offenbar auf der Flucht kam Sebastian N. Anfang Mai 2012 am frühen Morgen mit einem Nachtzug in Hamburg-Harburg an. Spezialeinheiten der Polizei nahmen ihn noch auf dem Bahnhof fest und stellten eine scharfe Schusswaffe sicher. Einige Zeit später wurde er an die Schweiz überstellt, doch durch Ermittlungen nach der Festnahme kam die Bundesanwaltschaft der möglichen Terrorgruppe auf die Spur. Geholfen haben soll dabei eine Zeugenaussage aus dem Umfeld der Gruppe. Nach Angaben der Bundesanwaltschaft sollen die sechs Beschuldigten ein sogenanntes Werwolf-Kommando gebildet haben. Deswegen wird unter anderem wegen der Gründung einer terroristischen Vereinigung gegen sie ermittelt. Allerdings ist es dem Generalbundesanwalt und dem Bundeskriminalamt in einer längeren verdeckten Ermittlungsaktion nicht gelungen, konkrete Pläne und Ziele der Gruppe festzustellen. Zwar gäbe es Hinweise darauf, dass man sich für Waffen und wohl auch für Sprengstoff interessiert habe, doch konkrete Planungen existierten offenbar noch nicht, heißt es in Ermittlungskreisen. Deswegen wurden auch keine Haftbefehle gegen die Beschuldigten beantragt. Die Ermittler wollen nun zunächst auswerten, welche möglichen Hinweise die Durchsuchungen gebracht haben. Allerdings war die Gruppe offenbar dabei, ein verschlüsseltes Kommunikationssystem zu entwickeln, wohl auch, um mit den Gruppenmitgliedern im Gefängnis zu kommunizieren. Das Stichwort Werwolf-Kommando ist ein fester Begriff in der militanten Neonazi-Szene. Als sogenannte Werwolf-Operationen wurden in den letzten Monaten des Dritten Reiches SS-Kommandos bezeichnet, die gegen die alliierten Truppen eine Art Guerillakrieg mit Anschlägen und Sabotageaktionen führen sollten. Bis heute steht dieser Begriff in der militanten Neonazi-Szene für den Kampf von Rechtsextremisten gegen den bestehenden Staat. Zur Terrorgruppe Nationalsozialistischer Untergrund NSU gibt es offenbar von der rechtsterroristischen Ausrichtung abgesehen weder personelle noch strukturelle Bezüge.
Eine Unternehmerin aus Niedersachsen geht bald in Serienproduktion. Sie produziert T-Shirts, Röcke und Hosen aus Milch. Dazu wird nicht benötigte Rohmilch nach einem speziellen Verfahren in Fasern umgewandelt und gewebt. Besonders für Schwerkranke ist die sanfte Milchfaser ein Gewinn. Die Bundesregierung hat jetzt das Zukunftsthema nachwachsende Rohstoffe für sich entdeckt und will es fördern. Annika Seppör berichtet.
Bioökonomie, so heißt das Zauberwort. Rohstoffe, die nachwachsen, sollen irgendwann einmal all das ersetzen können, was jetzt noch mit Erdöl hergestellt wird. Bundeslandwirtschaftsministerin Aigner, CSU.
Da geben wir uns auch keinen Illusionen hin. Bis zu einer umfassenden, erneuerbaren, ressourcenbasierenden Wirtschaft ist es immer noch ein doch weiter Weg.
Die Bundesregierung plant, bis 2016 für Projekte rund um die Bioökonomie 2,4 Milliarden Euro auszugeben. Bis dahin soll der größte Anteil, 1,6 Milliarden Euro, in Forschungsvorhaben geflossen sein. Bundesbildungsministerin Wanker, CDU.
Wenn wir diesen Wandel in der Wirtschaft wollen, diesen Paradigmenwechsel, dann braucht man neue Erkenntnisse. Mit dem, was wir bisher wissen, allein ist es nicht getan, um das Ziel, also dieser Bioökonomie, dieser wissensbasierten Bioökonomie, dass lebenswissenschaftliche Erkenntnisse übertragen werden auf Produkte, aber auch Verfahren, die wettbewerbsfähig sind, die auch im globalen Weltmarkt sozusagen Punkte für die deutsche Wirtschaft bringen.
Kleidung aus einer Faser, die aus Rohmilch gewonnen wird, die sonst im Müll landen würde. Eine Motorabdeckung, die zu 70% aus Bioplastik besteht. Oder Brustimplantate, die einmal mit einer Beschichtung aus Spinnenseide überzogen sein sollen, hergestellt von Bakterien. So soll es künftig weniger Probleme geben mit Entzündungen im Körper. Alles Beispiele, die deutsche Unternehmen erproben oder mit denen sie schon Geld verdienen. Warum also braucht es überhaupt Unterstützung vom Staat? Die Wissenschaftlerin Christine Lang vom Bioökonomierat, der die Bundesregierung berät, meint, die neuen Entwicklungen seien für viele Unternehmen immer noch mit einem zu großen Risiko verbunden.
Wirtschaftlich wird es dann nach der Erfahrung vor allem zunächst mal sein, wenn neue Bereiche erschlossen werden. Wenn ich neue Eigenschaften an Biomaterialien knüpfen kann, die ich über traditionelle Wege nicht mache. Die haben natürlich den einfachsten und schnellsten Weg in die Läden, in die Wirtschaftlichkeit.
Nachwachsende Rohstoffe, die sich in wertvolle Materialien umwandeln lassen, das berge auch Risiken. Zum Beispiel, dass diese Rohstoffe als dringend benötigte Lebensmittel fehlen könnten. Wenn es nach Bundeslandwirtschaftsministerin Aigner geht, dann soll gelten, Nahrungsmittel vor anderen Produkten. Außerdem müsse die Vielfalt der Landwirtschaft erhalten werden.
Die Böden müssen stabil sein, die müssen nachhaltig bewirtschaftet werden. Und deshalb muss die Bilanz auf dem einzelnen Hektar letztendlich auch immer stimmen. Das ist die Zielsetzung und die verfolgen wir eben auch mit der Strategie.
Bioökonomie in Deutschland soll dann irgendwann auch einmal zeigen, wie vor allem aus Abfällen neue Rohstoffe entstehen können.
Wolfgang Schäuble ist in Griechenland nach Angela Merkel der unbeliebteste Politiker. Auf den heutigen Demonstrationen gegen die geplanten Massenentlassungen zieren Plakate sein Konterfei. Schäuble wird morgen zu einem ungünstigen Zeitpunkt nach Athen reisen. Heute Nacht entscheidet das Parlament über weitere Einschnitte und die Stimmung am Nachmittag zuvor ist alles andere als gut. Thomas Baumann aus Athen.
Hier auf dem Syntagma-Platz mitten in Athen haben sich auch jetzt wieder Demonstranten versammelt. Sie sind empört darüber, dass die Regierung tausende Staatsbedienste entlassen will und ganze Behörden auflösen will. So sollen ja auch kommunale Polizeistationen schließen, wo zum Beispiel Politessen arbeiten, die Falschparker aufschreiben. Ihre Arbeit soll in Zukunft die reguläre Polizei übernehmen. Heute Abend also wird das Parlament über all diese Schließungen und Entlassungen abstimmen und die Demonstranten wollen auch so lange hier ausharren. Eine von ihnen ist die 55-jährige Eleonora. Sie war mal Besitzerin eines Schuhgeschäfts, musste es aber schließen, weil keine Kunden mehr kamen. Wegen der Sparpolitik, schimpft sie. Meine Botschaft an die Regierung ist, weg mit euch. Sie sind wertlos, sie sind korrupt, sie sind Diebe, sie sind Betrüger. Die einzige Lösung fürs griechische Volk ist, sich gegen die zu erheben und sie loszuwerden. Ihre Freundin hat Arbeit, noch, wie sie sagt, aber sie hat Angst, auch bald auf der Straße zu sitzen und zu den 1,3 Millionen Arbeitslosen in Griechenland zu zählen. Sie haben uns zerstört, und zwar unsere Gefühle und unsere Finanzen. Sie haben uns die Würde genommen. Wenn wir überleben wollen, müssen sie weg. Viel Wut also hier vor dem Parlament, aber innen im Plenarsaal bei den Abgeordneten sind ähnliche Töne zu hören. Gestern hat ja schon die Debatte um das Sparpaket mit den 15.000 Entlassungen begonnen. Der Abgeordnete Panayotis Lafazanis von der größten Oppositionspartei, der Syriza, spricht eine ganz ähnliche Sprache wie die Demonstranten. Was sie jetzt machen, sind keine neuen Sparmaßnahmen. Das ist viel schlimmer. Das ist barbarisch und verachtenswert. Mit einer Entscheidung schmeißen sie zehntausende Menschen auf die Straße. Seine Partei Syriza, also das Bündnis der radikalen Linken, hofft, das Gesetz über die Entlassungen in der kommenden Nacht doch noch zu Fall zu bringen. Denn auch in den beiden Regierungsfraktionen sitzen Abgeordnete, die Skrupel haben, diesem Sparpaket zuzustimmen. Von den 300 Abgeordneten im griechischen Parlament gehören 155 den Regierungsparteien an. Sie haben also eh nur 5 Stimmen mehr als die Hälfte. Wenn es ein paar Abweichler gibt heute Nacht, kann es also sehr knapp werden bei der Abstimmung. Von der größten Regierungspartei, der konservativen Nea Demokratia, hat Makis Vorivis im Parlament gesprochen. Er verteidigt den Plan, Stellen zu streichen und ganze Behörden abzuschaffen, zum Beispiel eben manche kommunale Polizeibehörde. Behörden, die nicht funktionieren, müssen wir abschaffen. Wenn wir diese Leute in die reguläre Polizei überführen, wird die Polizei und wird der Schutz der Bürger besser werden. Aber Sie sagen dazu, nein, das gibt keinen Sinn. Wir kommen nicht zusammen. Der Haken an der Sache, es ist überhaupt nicht sicher, ob all die städtischen Polizisten auch von der regulären Polizei übernommen werden. Viele fürchten, letztlich eben doch arbeitslos zu werden. Im Parlament und auch hier vorm Parlament geht der Streit um die Sparpolitik weiter. Es wird eine lange Nacht werden hier in Athen. Da sind die griechischen Spitzenpolitiker morgen dann nicht gerade besonders ausgeruht, wenn Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble hier zum Besuch erwartet wird.
Bisher sind strafrechtliche Ermittlungen Ländersache innerhalb der EU. Doch heute stellte Justizkommissarin Viviane Reding Pläne für eine eigene EU-Staatsanwaltschaft vor. Ziel sei es vor allem, das Geld der Steuerzahler besser zu schützen. Aus Brüssel, Holger Roman.
Die geplante EU-Staatsanwaltschaft soll nach dem Willen der Brüsseler Behörde die grenzüberschreitende Strafverfolgung in Europa effizienter machen. Die multinationale Behörde soll weitreichende Kompetenzen erhalten, wie etwa das Recht, Beweismittel zu beschlagnahmen oder Zeugen zu vernehmen. Ausschließlich, so betont Justizkommissarin Reding, soll es dabei um Delikte gehen, die den Haushalt der Europäischen Union betreffen. Geschätzte 500 Millionen Euro an Fördermitteln gehen Jahr für Jahr durch Betrug verloren.
Less than half of the cases result in convictions and
weniger als die Hälfte der Fälle, so Reding, endeten mit einer Anklage. Das bedeutet, viele Kriminelle, die das Geld der Steuerzahler gestohlen haben, kämen ungestraft davon. Das könne nicht so bleiben. Gerade angesichts angespannter öffentlicher Haushalte in der gesamten Union, wie zurzeit, zähle jeder Euro. Das Problem? Bis jetzt ist die Strafverfolgung laut geltendem EU-Recht ausschließlich Ländersache. Zwar wurde vor 14 Jahren OLAF gegründet, das Europäische Amt für Betrugsbekämpfung. Auch seine Mitarbeiter gehen unabhängig und mit beachtlichem Erfolg Verdachtsfällen von Korruption und Geldwäsche nach. Strafrechtlich tätig werden müssen aber die Justizbehörden des jeweiligen Mitgliedstaates, denn OLAF darf keine eigenen Ermittlungen führen. Wie Justizkommissarin Reding beklagt, hat dies dazu geführt, dass Veruntreuung von EU-Geldern in den einzelnen Ländern bisher mit höchst unterschiedlichem Eifer verfolgt wurde.
I call now on member states and on the European Parliament.
Ich rufe die Mitgliedstaaten und das Europäische Parlament auf, sich hinter dieses sehr wichtige und, wie ich glaube, historische Projekt zu stellen, damit das Amt des Europäischen Staatsanwalts am 1. Januar 2015 seine Arbeit aufnehmen kann. Dass es tatsächlich so weit kommt, ist alles andere als sicher. Dänemark hat bereits angekündigt, dass es Redings Vorschlag nicht unterstützen wird. Auch andere Länder wie Großbritannien oder Irland sind eher skeptisch.
Wie gut sind die Raststätten an deutschen Autobahnen? Der ADAC hat jetzt die Qualität von 40 Autohöfen und Raststätten getestet, davon 8 in Norddeutschland und 3 in Nordrhein-Westfalen. Es gab einiges auszusetzen, wie Janko Raab berichtet.
Verkehrssicherheit, Service, Preise und Hygiene, das sind einige der Kriterien des bundesweiten Raststättenvergleichs. Einer der Testverlierer ist der Rasthof Harburger Berge Ost bei Hamburg. Mangelhafte Familienfreundlichkeit, irreführende Verkehrsgestaltung. Christian Schäfer vom ADAC kritisiert auch die schlechte Hygiene.
Auch wenn die sanitären Einrichtungen so einen optisch guten Eindruck machten, haben aber unsere Untersuchungen doch gezeigt, dass hier noch mehr Reinlichkeit vorherrschen müsste.
Probleme mit mangelhafter Hygiene gibt es auch an zahlreichen anderen Anlagen, vor allem im Norden und weniger bei den getesteten Rasthöfen in Nordrhein-Westfalen. Besonders gut schneidet die Anlage Garbsen Nord an der A2 in Niedersachsen ab. In NRW heißt der Testsieger Lichtendorf Nord an der A1. Aber auch bei den für gut befundenen Rasthöfen gibt es Kritik an den Preisen in den Shops und Bistros. Sie sind laut ADAC viel zu hoch. Außerdem sind noch nicht alle Anlagen für Rollstuhlfahrer geeignet. Für den Test waren 40 Rastanlagen an 2 Tagen von unterschiedlichen Testern und ohne Voranmeldung besucht worden.
Seit dem 1. Juli ist der bisherige Tagesthemenmoderator Tom Buro schon WDR-Intendant. Heute nun fand die offizielle Stabübergabe durch seine Vorgängerin statt. Monika Piel war im Frühjahr überraschend aus gesundheitlichen Gründen zu Beginn ihrer zweiten Amtszeit zurückgetreten. Willi Schlichting berichtet aus Köln.
Großes Publikum, große Aufmerksamkeit für jedes gesprochene Wort. All das kennt der frühere Tagesthemenmoderator und Journalist Tom Buro. So war es auch nicht die Bühne im großen Sendesaal des WDR oder die 400 Gäste, die dem neuen Intendanten ein bisher nicht gekanntes Gefühl vermittelten. Es ist das Amt als solches.
Da gibt es immer Momente, wo man genau spürt, was das für eine Aufgabe ist. Jetzt ist so einer bei dieser Staffelübergabe, da konnte man es genau spüren.
Aber das muss ja nichts Schlimmes sein.
Gelassen bleiben. Nicht allzu viel draus machen. Der WDR macht auch als Intendant Spaß. Ich hoffe, das stimmt.
Nun war es ja nicht so, als wenn man ihn nicht gewarnt hätte. Noch wenige Minuten vor seiner Rede wurde klar, WDR-Intendant ist etwas Besonderes. Die Ministerpräsidentin Nordrhein-Westfalen, Zannelore Kraft, hat den WDR gelobt. Das machen Landespolitiker mit Landessendern schon mal gern. Aber sie hat dem neuen Intendanten auch eine dringliche Bitte mit auf den Weg gegeben.
Um es kurz zu sagen, lieber Herr Buro, mit dem WDR wird Ihnen ein Schatz anvertraut. Und ich wünsche Ihnen und uns, dass es Ihnen gelingt, diesen Schatz zu wahren und zu mehren. Passen Sie gut auf unseren Schatz auf.
Noch zu Beginn des Jahres konnte Buro nicht wissen, dass er Hüter dieses Schatzes werden würde. Durch die Erkrankung der bisherigen Intendantin Monika Piel ging dann alles sehr schnell. Hannelore Kraft lobte die klare Linie der früheren Intendantin und sie bedankte sich für die Art der Zusammenarbeit.
Die Gespräche von Intendantin zur Ministerpräsidentin, von Frau zu Frau. Es war für mich immer eine Bereicherung. Und ich glaube, ich bin nicht die Einzige, der Mensch Monika Piel fehlen wird. Dankeschön.
Heute übergab Monika Piel den Staffelstab für die Fotojournalisten symbolisch an Tom Buro.
Ich suchte da drin sowas Filigranes wie einen Dirigentenstab oder so. Es ist eher ein Staffelrohr, würde ich sagen.
Dazu gab es die besten Wünsche. Die verknüpfte sie aber nicht mit den Kompetenzen des Neuen fürs Amt, sondern mit der besonderen Zuneigung für den Sender.
Ich weiß aber ja, dass Sie als WDR-Gewächs diesen Sender ebenso schätzen, nein, lieben, wie ich. Ich wünsche Ihnen wirklich von Herzen alles Gute, Herr Buro. Tom, übernehmen Sie.
Die Staatsanwaltschaft München hat Anklage gegen Formel-1-Chef Bernie Ecclestone erhoben. Dem 82-Jährigen wird Bestechung und Anstiftung zur Untreue vorgeworfen. Im Fall einer Verurteilung drohte ihm eine mehrjährige Haftstrafe.
Bernie Ecclestone war der wohl wichtigste Zeuge im Korruptionsprozess gegen den früheren Bayern-LB-Vorstand Gerhard Kripkowski. Auf jeden Fall war er der schillerndste. Als er im Jahr 2011 nach außen hin entspannt mit Staranwalt und Dolmetscherin vor dem Münchner Landgericht auftrat. Der frühere Bayern-LB-Vorstand sagte in diesem Verfahren aus, vom Formel-1-Chef 44 Millionen Dollar Bestechungsgeld bekommen zu haben für den Verkauf des Formel-1-Pakets der Bayern-LB an einen Finanzinvestor. Das hat Bernie Ecclestone aber von Anfang an bestritten. Der Verteidiger des Bayern-LB-Vorstands Dieter Amelung meinte damals:
Herr Ecclestone hat möglicherweise sehr viel mehr Gründe gehabt, diese Zahlung zu leisten, als er bereit ist, hier anzugeben. Ich könnte mir vorstellen, dass unser Mandant ihm deutlich vor Augen geführt hat, dass er als Mr. Formel 1 möglicherweise ablösbar ist. Dass es möglicherweise eine Konkurrenzrennserie geben könnte, die sein aufgebautes Firmenimperium letztendlich in ein Nichts führen würde. Und das hat den Herrn Ecclestone meines Erachtens so beeindruckt, dass es ihm sehr wichtig war, unseren Mandanten mit Geld ruhig zu stellen.
Bernie Ecclestone selbst sagte in diesem Verfahren aus, er habe damals befürchtet, dass Kripkowski Informationen an die britischen Finanzbehörden weitergebe. Diese seien zwar unwahr gewesen, aber die Behörden hätten dann trotzdem unangenehme und zeitaufwendige Untersuchungen gestartet. Die habe er vermeiden wollen mit den Zahlungen, so Ecclestone. Die Münchner Staatsanwaltschaft scheint ihm das aber nicht zu glauben und hat deshalb nun Anklage erhoben. Gerichtssprecherin Margarete Nötzl.
Offen gestanden würde ich am allerliebsten abwarten, wie das Gericht die Sache einschätzt, welche Bewertung da vorgenommen wird. Da wird sehr viel davon abhängen, ob dem Angeschuldigten nachgewiesen werden kann, dass er wusste, dass der Banker, mit dem er da zu tun hat, Amtsträger ist.
Nun ist die Frage, ob das zuständige Landgericht in München ein Hauptverfahren gegen den nun 82-jährigen Milliardär zulässt. Zunächst haben die Anwälte von Ecclestone die Möglichkeit, sich zu diesen Vorwürfen zu äußern.
Ich denke, falls die Kammer die Anklage zur Hauptverhandlung zulässt, wird er kommen müssen. Da kann er sich nicht vertreten lassen. Ich habe aber ehrlich gesagt auch keinen Anhaltspunkt dafür, dass er nicht kommen wird.
Wenn er wider Erwarten bei einem möglichen Verfahren in München nicht erscheint, wird sich das Gericht überlegen müssen, wie es seiner habhaft wird. Dann könnte auch ein Haftbefehl drohen. Und das wäre vermutlich ein steiler Absturz für den erfolgsverwöhnten Paten der Formel 1.
Gabriel Wirth berichtete. Die deutschen Fußballfrauen haben sich bei der Europameisterschaft in Schweden schon für das Viertelfinale qualifiziert. Heute im Spiel gegen Norwegen geht es noch um den Gruppensieg. Doch danach sieht es im Moment nicht aus. Martina Knief berichtet.
Nach einer schwachen ersten Halbzeit geht die deutsche Mannschaft mit einem 0:1 in die Kabine, weil Ingvild Isaksen in der Nachspielzeit der ersten Hälfte mit einem abgefälschten Schuss den Treffer für die Norwegerinnen erzielte. Zu nervös agierte die deutsche Mannschaft mit zu vielen technischen Mängeln im Spielaufbau, beim Passspiel und auch bei der Ballannahme. Kaum einmal die Möglichkeit, die Stürmerinnen gut in Szene zu setzen. Celia Okuino-Dambabi hatte zwar zwei Möglichkeiten, scheiterte aber einmal an der norwegischen Torhüterin und einmal gegen der Ball. Daneben eine Kopfballsituation noch für Luisa Wensing nach einem Eckball. Das war es aber schon. Spielerische Höhepunkte auf Seiten der deutschen Mannschaft Mangelware. Die Norwegerinnen auch nicht viel besser, aber mit Glück in der Nachspielzeit durch den Treffer von Ingvild Isaksen. So gehen die Norwegerinnen mit einem 1:0 in die Pause.
Soweit Martina Knief mit dem Halbzeitstand. Und das war das Echo des Tages an diesem Mittwoch. Einen schönen Abend wünscht Verena Gonsch.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.